NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Weidemann. Auch der heutige Sonnabend stand wieder weltweit im Zeichen der Corona-Krise. Wir blicken unter anderem auf diese Schauplätze. In Berlin ruft die Bundeskanzlerin die Bürgerinnen und Bürger zur Solidarität auf. Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden jetzt alle Kitas und Schulen geschlossen. Dänemark und Polen machen die Grenzen nach Deutschland zu. Spanien erlässt eine landesweite Ausgangssperre. Und Japans Regierung macht betont in Gelassenheit. Außerdem im Echo des Tages heute: Afghanistan versucht, die innenpolitische Krise in den Griff zu bekommen. Und der Sport sucht nach Wegen, das abrupte Ende der Saison zu bewältigen. Herzlich willkommen. In Krisenzeiten haben Fake News Hochkonjunktur. Durch mehrere soziale Medien geisterte heute die Behauptung, die Bundesregierung werde bald massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Panikmache, gegen die sich Gesundheitsminister Jens Spahn mit einem deutlichen Dementi zur Wehr zu setzen versuchte. Helfen Sie mit, die Verbreitung zu stoppen, so eine Sprecherin des Ministeriums. Welche Aspekte der Corona-Krise das politische Berlin sonst noch beschäftigten, fasst Marcel Heberlein zusammen.
Es ist Wochenende. Das merkt man auch in Corona-Zeiten. Nach all den eng getakteten Pressestatements von Bundesregierung, Ärzten und Ministerpräsidenten machten die großen Ankündigungen heute erstmal Pause. Kanzlerin Merkel spricht in ihrem Videopodcast wie jede Woche, diesmal zu Corona, na klar, und wiederholt ihren Appell der letzten Tage.
Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament und es gibt keinen Impfstoff. Deshalb müssen wir die Verbreitung dieses Virus verlangsamen, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Und das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist.
Eine ähnliche Botschaft bringt auch Gesundheitsminister Spahn heute unters Volk. Zu Hause bleiben, nicht zur Arbeit gehen, das sollten bitte vor allem diejenigen, die in den letzten 2 Wochen aus Österreich, Italien oder der Schweiz zurückgekommen sind. Auch wenn sie keine Krankheitssymptome zeigen. Wer arbeiten müsse, so Spahn, der solle versuchen, das Ansteckungsrisiko durch sein Verhalten zu reduzieren, wie man das auch bei einer Grippe mache. Außerdem forderte der Gesundheitsminister Krankenhäuser auf, neues Personal zu rekrutieren. Vor allem Studierende und Ärztinnen und Ärzte, die schon in Rente gegangen sind, sollen helfen. Anke Rehlinger, SPD-Wirtschafts- und Arbeitsministerin aus dem Saarland, hat erwartungsgemäß andere Folgen der Krise im Blick. Beim Umgang mit der neuen Lage erkennt Rehlinger aber auch viel Gutes.
Es gibt viele kulante Regelungen schon von Arbeitgebern. Es gibt Homeoffice-Überstundenabbau. Wir haben Notfallsysteme auch trotzdem noch in Schulen und Kindergärten jetzt eingerichtet. Und ich erlebe gerade große Solidarität beim Einrichten von Nachbarschaftsnetzwerken und von Freunden.
Für alle diejenigen Eltern, die zu Hause bleiben und arbeiten, nicht gut zusammenbringen können, fordert Rehlinger schnelle Lösungen.
Ich glaube, in dem Fall dürfen Sie nicht darauf sitzen bleiben, dass tatsächlich dann der Lohn nicht mehr gezahlt wird. Insofern brauchen wir dafür jetzt eine schnelle, eine unbürokratische Regelung, damit die Eltern das nicht bezahlen und möglicherweise auch in finanzielle Schieflage geraten.
Vor einer anderen Schieflage warnt Bundesinnenminister Seehofer. Bei dem, was an Ländergrenzen passiert, müssten sich die Staaten der EU nun abstimmen, mahnt Seehofer. Er will ein einheitliches Vorgehen. Nur so könne man beim Eindämmen des Virus erfolgreich sein. Mahnende Worte schließlich auch von Landwirtschaftsministerin Klöckner. Für Hamsterkäufe gebe es keinen Anlass, sagt sie. Klöckner macht sich Sorgen, dass überschüssige Lebensmittel am Ende im Müll landen. Sie empfiehlt, wenn man zu viel gekauft habe, solle man lieber etwas an die Lebensmitteltafeln geben.
Marcel Heberlein über die Diskussion zu Corona im Bund. Bei den Bundesländern hatten bis gestern 12 der 16 Regierungen beschlossen, alle Kitas und Schulen wegen der Corona-Krise ab sofort zuzumachen. Seit heute ist ein 13. Land dazugekommen. Auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat beschlossen, rund 300.000 Kinder und Jugendliche ab morgen nach Hause zu schicken. Aus Schwerin Christoph Kümritz.
Was bislang im Land als großes Plus galt, wird jetzt zum Problem. Die sehr hohe Betreuungsquote, die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Von der heute beschlossenen Schließung für 5 Wochen dürften die allermeisten Familien in Mecklenburg-Vorpommern betroffen sein. Zu 185.000 Schülern kommen nochmal 110.000 kleine Kinder, die ab kommender Woche nicht mehr betreut werden. Der Montag gilt als Übergangstag, damit die Eltern sich organisieren können, Bildungsministerin Martin.
Wir werden kein Kind zurückweisen an diesem Tag. Wir werden darüber hinaus die Notfallbetreuung sicherstellen für alle Kinder, deren Eltern in wichtigen berufen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind.
Gemeint sind Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte und ähnliche. Schwerins Oberbürgermeister Badenschier, von Haus aus selbst Arzt, bringt auf den Punkt, was erreicht werden muss.
Möglichst schnell die Sozialkontakte, die nicht unbedingt nötig sind, zu vermeiden. Wir haben den Montag als Übergangstag, aber auch mein Appell ist es, am Montag gilt diese Verfügung. Der Montag ist wirklich nur ein Übergangstag. Lassen Sie Ihre Kinder zu Hause und sorgen Sie für andere Betreuungen. Das erfordert ein Zusammenrücken, aber ich denke, das erfordert die Situation.
Das ist unsere größte Aufgabe, die Entschleunigung. Dann, wenn der Virus sich nur ganz, ganz langsam verbreitet, können Menschenleben gerettet werden. So drastisch ist die Situation.
Ministerpräsidentin Schwesig am Mittag in Schwerin. Konzerte, Sportveranstaltungen, sogar Gottesdienste werden abgesagt. Trotzdem wird die Welle mit Corona-Infektionen auch den Nordosten erreichen. 2.000 bis 10.000 Infizierte erwarten das Robert-Koch-Institut und die Tropenmediziner der Uniklinik Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Teil davon wird schwer verlaufen, so Professor Reisinger aus Rostock.
Wenn wir 80 oder 100 Fälle im Monat haben in den Krankenhäusern, dann werden wir das schaffen mit viel Anstrengung. Wenn wir 300 Fälle oder mehr haben im Monat, dann werden wir an unsere Grenzen kommen.
Die Welle, die nicht aufzuhalten sein wird, müsse so flach wie möglich gehalten werden. Vor allem bei älteren Patienten und solchen mit Vorerkrankungen verläuft die Krankheit Covid-19 mitunter schwer. Damit fallen Großeltern für die Kinderbetreuung in den Familien aus, was die Probleme in Unternehmen ab Montag verschärfen dürfte, wenn Eltern nicht arbeiten können. In der größten Stadt des Landes haben sich unterdessen schon 800 Menschen zu einer Gruppe Quarantänehilfe Rostock zusammengeschlossen. Sie wollen Nachbarn, die zu Hause bleiben müssen, den Müll rausbringen, für sie einkaufen oder den Hund ausführen.
Christoph Kümmritz berichtete. Was auch immer die Kinder und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Eltern nun mit dem erzwungenen Leerlauf anfangen, eine Option haben sie seit heute nicht mehr, einfach mal einen Ausflug ins Nachbarland Polen zu machen. Denn die Regierung in Warschau hat beschlossen, die Grenzen für Ausländer ab morgen bis auf Weiteres zu schließen. Mit welcher Begründung, sagt uns Jan Palokat.
Das Land hatte relativ spät die ersten Infektionen gemeldet und kam zuletzt auf 68 bestätigte Fälle sowie bis Freitagabend auf 2 Todesopfer. Die Grenzkontrollen beginnen ab Sonntag, auch entlang der eigentlich offenen EU-Grenzen, etwa zu Deutschland. Internationale Flug- und Zugverbindungen werden gänzlich eingestellt. Am Freitagabend erklärte Regierungschef Mateusz Morawiecki nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes:
Zamykamy.
Wir schließen damit die Türen vor der Pandemie. Wir schließen sie vor der Gefahr und schützen die polnischen Bürger. Allerdings sollen Ausländer, die in Polen legal arbeiten, doch zurückkehren dürfen. Sie müssen dann aber, wenn sie mit dem Auto nach Polen einreisen, zunächst eine 14-tägige Quarantäne in den eigenen 4 Wänden durchlaufen. Das gilt auch für Polen, die in ihr Land zurückkommen. Die bisherigen EU-Binnengrenzen werden quasi wiederhergestellt. Zunächst für 10 Tage mit der Möglichkeit, um 20 Tage und dann um einen weiteren Monat zu verlängern. Die Warschauer Regierung nutzt damit Notstandsregeln, die für den Fall einer Epidemiegefahr vorgesehen sind. Es sind ihre bislang radikalsten Maßnahmen nach der erst zur Wochenmitte verfügten landesweiten Schließung von Schulen, Kindergärten, Universitäten, Kinos oder Museen. Nun sollen generell Veranstaltungen mit über 50 Menschen verboten werden. Das betrifft ausdrücklich auch die in Polen oft gut besuchten Gottesdienste. Damit endet eine 2-tägige Diskussion dazu. Denn bisher hatte es lediglich Appelle gegeben, Veranstaltungen mit vielen Besuchern zu vermeiden. Und es war unklar geblieben, ob sich auch die Kirchen so kurz vor Ostern daran halten wollten. Diese Beschränkung hat einen allgemeinen Charakter und bezieht sich auf alle Orte, an denen sich Menschen versammeln könnten und damit einander gefährden. Nach der Welle von Todesfällen in Italien und Spanien wissen wir, wie gefährlich das für unsere Senioren ist. Wir müssen solidarisch sein mit den Älteren und Schwächeren. Nun aber belässt es die Regierung nicht mehr bei Appellen, obwohl viele Menschen durchaus ihr Verhalten verändert haben. Morawiecki betonte besonders, der grenzüberschreitende Warenhandel werde nicht eingeschränkt. Immer wieder kursieren im Internet Bilder leergeräumter Ladenregale und Gerüchte, wie zuletzt, dass Städte wie Warschau abgeriegelt werden sollten. Die im Land besonders beliebten Einkaufszentren müssen derweil ihren Betrieb erheblich einschränken. Öffnen dürfen ab sofort dort nur Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken. Restaurants und Bars müssen ebenfalls schließen, dürfen aber vor die Haustür liefern. Morawiecki sprach von schwierigen Entscheidungen, die aber darauf abzielten, noch härtere Zeiten zu vermeiden. Die öffentlichen Krankenhäuser des Landes leiden schon in normalen Zeiten unter Personal- wie Geldmangel. Oft bilden sich in den Notaufnahmen lange Warteschlangen.
Informationen von Jan Palokat. Auf deutscher Seite führte die Schließung der Grenze heute zu kilometerlangen Staus. Vor allem der bisher rege kleine Grenzverkehr ist von der Abriegelung der Übergänge stark betroffen, weil viele Deutsche regelmäßig in Polen einkaufen, wir haben es gehört, während viele Polen zur Arbeit nach Deutschland fahren. Dorette Kirmse hat mit einigen der Grenzgänger gesprochen.
Ausnahmezustand heute an der deutsch-polnischen Grenze. Nachdem bekannt wurde, dass Polen am Sonntag um 0 Uhr die Grenzen dicht macht, bildeten sich in Frankfurts polnischer Nachbarstadt Swubice schon in der Nacht zu Samstag teils meterlange Schlangen, vor allem vor Zigarettenläden. Hamsterkäufe von Deutschen auf polnischer Seite. Eine Blechlawine schob sich Richtung Polen. Zum Teil standen Deutsche stundenlang im Stau, um dann in Polen Supermärkte und Zigarettenläden leer kaufen zu können.
Lebensmittel, Toilettenpapier, eben das Allgemeine für, was man braucht.
Zigaretten. Einkaufen, weil wir ja gehört haben, ab morgen sieht es schlecht aus. Ein paar Zigaretten, ein paar Lebensmittel noch.
Keine Zeit zum Einkaufen hatte hingegen Matthias Latza. Der Frankfurter wohnt seit mehr als 2 Jahren im polnischen Swubice. Er packt seine Koffer. Er will raus aus dem Land, das seine Grenzen dicht macht. Vorübergehend will der 52-Jährige jetzt wieder bei seiner Mutter in Frankfurt einziehen. Die Nachricht von der Grenzschließung kam für ihn überraschend.
Was machst du jetzt und wie geht's weiter? Und vor allen Dingen die Frage ist ins Ungewisse. Wie lange dauert die Geschichte jetzt? Ich würde mich freuen, wenn man vielleicht Ostern wieder in einen normalen Zustand zurückkommen kann.
Vorbereitet auf die Grenzschließung war hingegen das Asklepios-Klinikum in Schwedt. Dort arbeiten 50 polnische Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen. Sie werden dringend gebraucht. Für sie und alle anderen Arbeitspendler im Grenzgebiet soll es laut polnischer Regierung eine Ausnahmegenehmigung geben, sagt Rüdiger Heikappel, der ärztliche Leiter.
Unsere Verwaltung hat das bereits vor 3 Tagen in der letzten Woche vorhergesehen, dass so etwas kommen könnte und hat solche Passierscheine ausgestellt, womit eben jeder Arzt, jede Schwester, jede Hebamme sich ausweisen kann am Grenzübergang und dann hoffentlich eben eine Erlaubnis bekommt, ins Klinikum zur Arbeit zu fahren.
Ob das aber alles so reibungslos funktioniert, bleibt abzuwarten. Für den Fall, dass es Probleme gibt, hat das Asklepios-Klinikum schon jetzt vorgesorgt, sagt Geschäftsführer Ulrich Gnauk.
Wir haben den polnischen Mitarbeitern angeboten, kostenlos Hotelzimmer zu nutzen. Wir haben ein Hotel gebeten, uns die Kapazität zur Verfügung zu stellen. 28 Zimmer sind reserviert, sodass wir dort auch Fürsorge für die Mitarbeiter tun, die dieses dann zum Teil für uns erfreulicherweise in Anspruch nehmen werden.
Das bislang unkomplizierte Leben an der deutsch-polnischen Grenze erlebt eine Zäsur. Zum ersten Mal seit 29 Jahren wird die Grenze zwischen Deutschland und Polen wieder geschlossen.
Eindrücke von Dorette Kirmse. Keine Einreise für Deutsche und andere EU-Bürger nach Polen also. Und auch in unser nördliches Nachbarland kommen wir seit heute nicht so ohne weiteres. Dänemark lässt ebenfalls keine Ausländer mehr ins Land. Ausnahmen bestätigen die Regel. Sophie Donges weiß mehr.
Nur noch 3 Grenzübergänge nach Deutschland sind offen im Süden Dänemarks, die anderen abgesperrt mit Straßenpollern. Kräne haben sie an die richtigen Stellen manövriert und pünktlich um 12 Uhr war Schluss. Nur noch Dänen oder Menschen mit wichtigem Anliegen dürfen in das Land einreisen. Für manche Familien im Grenzgebiet bedeutet das, dass sie sich nur noch schwer besuchen können. So geht es einer Frau, deren Mutter auf der deutschen Seite lebt. Wir sprechen jetzt über Skype oder FaceTime. Wir können jetzt nicht einfach mehr hinfahren und ihr helfen, wenn sie mal hinfällt oder so. Ihre Nachbarn helfen ihr jetzt. Das tut schon ein bisschen weh. Dänemark fühlt sich bedroht durch das Coronavirus, denn innerhalb weniger Tage haben sich 827 Menschen infiziert. Schon am Mittwochabend hatte die Regierung beschlossen, alle Schulen und Kitas zu schließen. Und gestern dann der nächste Einschnitt. Regierungschefin Mette Frederiksen verkündete, wir machen am Samstag die Grenze dicht.
Det vil stadig være muligt, og det vil være helt nødvendigt at transportere fødevarer.
Es wird weiterhin möglich sein, Waren nach Dänemark zu transportieren, wie Medizin oder dringend benötigte Artikel für unsere industrielle Produktion hier. Aber alle Touristen und Reisende, Ausländer, die keinen guten Grund haben, nach Dänemark zu kommen, die werden an der Grenze abgewiesen. An vielen Grenzübergängen blieb das große Chaos aus. Einige Personen mussten zurückgeschickt werden, teilte die Polizei mit. Das sei aber ruhig und geordnet abgelaufen. Trotzdem, nicht alle Reisende sind mit den verschärften Regeln einverstanden. So wie diese Frau, die mit ihrem Mann an der Grenze abgewiesen wurde.
Wir dürfen nicht da rein. Wir haben gesagt, machen Sie doch eine Ausnahme. Wir sind extra gekommen wegen der Antiquitätenmesse. Ist ja auch Verlust für die Messe. Nein, wollten Sie, das dürfen Sie nicht. Sie haben Ihre Order bekommen, wir müssen jetzt wieder zurück.
Noch bis Ostermontag gelten die strengen neuen Regeln an der dänischen Grenze. Polizei und Militär kontrollieren jedes einzelne Fahrzeug und jeden einzelnen Passagier. Manche Flüge und Züge werden in den kommenden Tagen gestrichen. Ob damit nach Ostern Schluss ist oder die Kontrollen weiter bestehen, das ist noch unklar.
Sophie Donges über die Corona-bedingte Schließung der Grenzen in Dänemark. Eine Zeit lang galt Spanien nicht unbedingt als Hotspot der Pandemie-Geschehens. Dann zeichnete sich ab, dass insbesondere in Madrid sowie in Katalonien die Fallzahlen dramatisch ansteigen. Am Nachmittag ist das spanische Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über ein Dekret zu beraten, das mit drastischen Maßnahmen die weitere Verbreitung des Virus eindämmen soll. Und ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Marc Dugge in Madrid. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dugge, was genau plant denn die spanische Regierung?
Also es ist noch nicht offiziell verkündet worden, es ist aber schon einiges durchgesickert. Massive Einschränkungen für die Bürger, das heißt eine Ausgangssperre ab Montag. Einkaufen, Apotheke, Arzt, das soll alles noch gehen. Auch Angehörige oder Bedürftige versorgen. Dann darf man für die Tür auch zum Geldautomaten oder zur Arbeit, wenn es dann unbedingt nötig ist. Sonst muss man ab Montag zu Hause bleiben, erstmal 15 Tage lang. Polizisten sollen das auch kontrollieren können, ähnlich wie wir das aus Italien kennen. Notfalls soll auch das Militär eingesetzt worden, heißt es. Schon jetzt sind Menschen aufgerufen, zu Hause zu bleiben. In Madrid sind die Straßen heute absolut leer geblieben. Die Parks wurden am Nachmittag auch geschlossen, weil sich dort mehrere Menschen eingefunden hatten. Und das ist jetzt sozusagen nur die Vorhut. Allerdings die definitiven Maßnahmen, die werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Stunde kennen.
Sind denn alle Regionen des Landes davon betroffen? Auch die, die keine Hotspots sind?
Ja, also diese Ausgangssperre soll tatsächlich für ganz Spanien gelten. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn in den letzten Tagen sind viele Menschen aus den Risikogebieten, also eben auch aus Madrid, in andere Landesteile gefahren, weil es eben noch keine Ausgangssperre gab. Es gab dann auch Bilder, wie viele dann zum Beispiel in Valencia am Strand lagen, die eigentlich aus Madrid kommen. Einige Regionen in Spanien haben sich dann sozusagen selber abgeschottet und selbst eine Zugangsbeschränkung verhängt haben damit auch die Zentralregierung in Spanien unter Zugzwang gesetzt. Gestern Abend hat zum Beispiel auch Katalonien dringend darum gebeten, doch nun endlich die Region abzuriegeln. Aber das liegt eben in der Kompetenz von Madrid, von der Zentralregierung, und die lässt immer noch weiterhin auf sich warten.
Sie sagten schon, die Straßen in Madrid seien heute fast leer gewesen. Ist das ein Indiz dafür, dass diese Ausgangssperre in der Bevölkerung durchaus auf Akzeptanz stoßen wird?
Ich denke ja. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen wirklich sich darüber völlig im Klaren sind, dass das sehr wichtig ist, dass sie jetzt zu Hause bleiben, dass sie ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken. Und unter dem Hashtag Quédate en casa, also bleib zu Haus, gibt es große Werbekampagnen, teilweise auch sehr dramatische Werbekampagnen. Man sieht zum Beispiel ein Bild, auf dem ein Mann an einem Beatmungsgerät hängt und darunter steht, es war schön, gestern Abend auf der Terrasse ein Bierchen zu nehmen. Also das zeigt, man will wirklich Alarm schlagen und die Menschen dazu bringen. Und mein Gefühl ist, in Spanien gibt es ein ganz großes Gefühl der Solidarität, dass viele wirklich zu Hause bleiben. Einzelfälle, jene, die dann eben wirklich die Stadt verlassen, die gibt es auch. Und vielleicht sind es dann auch nicht ganz so wenige, sondern durchaus auch ein paar. Aber das Gros der Menschen ist wirklich heute zu Hause geblieben. Das ist mein klares Gefühl.
Ganz wichtige Frage für uns. Was ist mit den Touristen? Spanien ist ja nun eines der beliebtesten Reiseländer für Deutsche.
Also Touristen gibt's ja schon kaum noch in Spanien. Also die Hotels sind zum Beispiel hier in Madrid fast vollständig leer. Sollen jetzt zum Beispiel auch zu Notfall oder zu Krankenhäusern umgewandelt werden für leichtere Fälle. Man braucht eben auch dringend Betten. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Und trotzdem natürlich, es gibt Menschen, die nach wie vor auf den Kanaren sind oder die auf Mallorca sind. Aber auch für die spitzt sich natürlich die Situation im Moment zu, und die müssen sehen, dass sie auch aus diesem Land wieder herauskommen. Denn es ist eben wirklich mit Reisebeschränkungen zu rechnen.
Und man muss damit rechnen, dass Menschen, die noch einreisen wollen, jetzt Schwierigkeiten bekommen, tatsächlich ihren Urlaub noch anzutreten?
Ja, das muss man definitiv befürchten. Wie gesagt, ich kenne die konkreten Maßnahmen bisher noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die Reisen von und nach Spanien in den nächsten Tagen wirklich massiv eingeschränkt werden. Schon jetzt ist ja auch zum Beispiel die Stadt Madrid zum Risikogebiet vom Robert-Koch-Institut erklärt worden. Das bedeutet, jeder, der jetzt aus Madrid nach Deutschland kommt, der muss erstmal 2 Wochen in Quarantäne und das könnte möglicherweise bald auch andere Landesteile betreffen.
Vielen Dank. Live aus Madrid war das Marc Dugge. Während wir also nach Spanien wahrscheinlich auch bald nicht mehr reisen dürfen, ist uns eine andere populäre Urlaubsdestination definitiv ab sofort versperrt. Die Türkei lässt nemlich keine Deutschen und Bürger aus 8 weiteren EU-Staaten mehr einreisen. Einzelheiten von Karin Sinz.
Gestern Abend hatte die Regierung in Ankara verkündet, dass ab heute Morgen alle Flugverbindungen mit 9 europäischen Ländern gestrichen sind, darunter Deutschland. Für Länder wie Italien oder den Iran hatte das schon vorher gegolten. Die Menschen aus diesen Ländern, die im Moment in der Türkei sind, könnten das Land aber verlassen. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es, Flugzeuge dürften noch landen, um deutsche Staatsbürger abzuholen. Mehrere Fluglinien bieten noch Direktflüge aus Istanbul, Antalya und Izmir an, vorerst teils bis 20. März, solange es keine anderen Anweisungen aus Ankara gebe. Reisende aus anderen Ländern, die aber in den letzten 2 Wochen in Deutschland oder den anderen betroffenen Ländern waren, dürfen ebenfalls nicht in die Türkei kommen. Türkische Bürger dürfen nicht in die genannten Länder reisen, heißt es in der Verordnung des Innenministeriums in Ankara. Auch Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron werden am Dienstag nicht nach Istanbul kommen. Der türkische Präsident hatte sie zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Stattdessen finden sich die 3 zu einer Videokonferenz zusammen.
Während überall in Europa also zu drastischen Maßnahmen gegriffen wird und wir weiter steigende Fallzahlen verzeichnen, gibt es aus der Region, in der die Pandemie ihren Ursprung genommen hat, derzeit gar nicht so sehr viel beunruhigende Meldungen mehr. Im Gegenteil, die chinesische Gesundheitskommission meldete für heute lediglich 11 Neuerkrankungen, allerdings auch 13 Todesfälle. Und Japan zeigt sich demonstrativ gelassen, wie Udo Schmidt in seinem Bericht aus Tokio deutlich macht.
Shinzo Abe kann jederzeit den Notstand in Japan ausrufen, um die Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen. Gestern hat ihn das japanische Parlament dazu ermächtigt. Japans Premier heute in Tokio. Ich schätze die Situation so ein, dass es derzeit nicht notwendig ist, den Notstand zu erklären. Japans Schulen sind bereits seit 2 Wochen geschlossen. Sollte der Notstand doch noch ausgerufen werden, könnten auch sämtliche öffentlichen Versammlungen verboten werden. Der Premier könnte seine Japaner auch dazu verdonnern, zu Hause zu bleiben. Im Moment, so Abe heute, sei dies aber nicht notwendig. 36 neue Corona-Fälle in Japan innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Insgesamt nun 1.423 Corona-Infizierte. Für Premier Shinzo Abe ist das eine fast schon positive Nachricht. Die Zahl der Erkrankungen nehme zwar zu, erklärt er, verglichen mit anderen betroffenen Ländern allerdings nur sehr langsam. Unsere Experten sagen, dass sich die Infektionen auf einem beruhigenden Level halten und es nicht zu einer explosionsartigen Ausbreitung kommt. Der langsame Anstieg der Infektionen zeige, dass die bisherigen Maßnahmen greifen würden. Ende März, so Japans Premier weiter, werde man in der Lage sein, täglich 8.000 Verdachtsfälle zu testen. Im Land stünden 12.000 Intensivbetten zur Verfügung. Shinzo Abe reagiert damit auf die Kritik der vergangenen Wochen. Japan gebe nur wenige Corona-Fälle bekannt, weil kaum getestet werde. Japans Wirtschaft allerdings, vor allem kleine und mittlere Betriebe, leidet unter der Corona-Krise. Nikkei Asian Review veröffentlicht heute eine Liste von Unternehmen, vor allem im Tourismusbereich, die bereits Insolvenz angemeldet haben. Kleine, traditionelle Hotels sind darunter, Kreuzfahrtunternehmen und Reiseagenturen. Von Journalisten auf die Olympischen Spiele angesprochen, will der Premier derzeit zumindest von einer Verschiebung nichts wissen. Wir arbeiten eng mit dem Olympischen Komitee zusammen, dieses wiederum eng mit der WHO. Wir wollen die Corona-Krise überwinden und die Spiele wie geplant stattfinden lassen.
Soweit Udo Schmidt aus Tokio. Und einmal wollen wir in dieser Sendung auch noch mal auf ein Thema eingehen, das nichts mit Corona zu tun hat. Es geht um Afghanistan, wo die Präsidentenwahl zusätzliches Chaos gestiftet hat. Zwei Rivalen betrachten sich beide als Sieger und haben sich zum neuen Staatsoberhaupt ernennen lassen. Dann kommen dazu die Taliban, die weder den einen noch den anderen Präsidenten anerkennen, und die USA, die trotzdem von einer Lösung des Afghanistans-Problems sprechen und ihre Truppen aus dem Land abziehen wollen. Washington hat einen Dialog zwischen den Kontrahenten vermittelt. Aus Neu-Delhi informiert Bernd Muschborowska.
Von heute an sollen schrittweise Taliban-Kämpfer freigelassen werden, die in afghanischen Gefängnissen sitzen. Die Taliban verlangen die Freilassung von 5000 ihrer Leute als Vorbedingung für den Beginn des innerafghanischen Dialogs. Präsident Ghani hat angekündigt, zunächst schrittweise 1500 Gefangene freizulassen. Nach Beginn der Gespräche würden dann nach und nach auch die anderen auf freien Fuß gesetzt. Präsidentensprecher Sedik Sediki. Die Freilassung der Taliban ist eine Geste des guten Willens und an Bedingungen geknüpft. Vom 14. März an werden täglich 100 Gefangene freigelassen. Wenn aber die Gewalt auch in den nächsten Tagen nicht aufhört, dann stoppen wir die Gefangenenfreilassung. Unser wichtigstes Ziel ist ein Ende der Kämpfe und ein erfolgreicher Friedensprozess. Wenn der scheitert, liegt das allein an den Taliban. Die Taliban hatten unmittelbar nach der Unterzeichnung der Vereinbarung von Doha wieder damit begonnen, afghanische Sicherheitskräfte im ganzen Land anzugreifen. Seitdem gab es in mehreren Provinzen Gefechte, unter anderem in der nördlichen Provinz Balk, wo die Bundeswehr ihren Standort hat. Deren Mandat hat der Bundestag jetzt um ein weiteres Jahr verlängert, obwohl die USA den schrittweisen Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan eingeleitet haben und auch die NATO-Führung eine Reduzierung ihrer Präsenz am Hindukusch angekündigt hat. Das um ein Jahr bis zum 31. März 2021 verlängerte Mandat sieht vor, dass weiterhin bis zu 1300 Soldaten im Rahmen der Ausbildungs- und Unterstützungsmission Resolute Support eingesetzt werden. Vor zwei Tagen kam in Kabul erneut ein Abschiebeflug mit abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland an. Unter den 39 abgeschobenen Afghanen waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums 22 Straftäter, die unter anderem wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung, versuchten Totschlags und Drogendelikten verurteilt worden waren. Unter den Abgeschobenen sollen aber auch unbescholtene Asylbewerber gewesen sein.
Die aktuelle Lage in Afghanistan erläutert von Bernd Muschborowska. An dieser Stelle informieren wir Sie im Echo des Tages normalerweise über die Resultate der Fußball-Bundesliga und das weitere Sportgeschehen. Heute sprechen wir natürlich über die in fast allen Sportarten unterbrochene oder gar ganz beendete Saison. Die Fußball-Bundesliga macht Pause, mindestens bis Anfang April. Moritz Kasserlet aus der Sportredaktion. Wie gehen die Vereine mit der Situation um, in der sie natürlich nicht wissen, ob und wann wieder Fußballspiele stattfinden können?
Ganz unterschiedlich. Eintracht Frankfurt hat eben mitgeteilt, dass die Spieler in der kommenden Woche komplett frei haben, mit der Ansage des Vereins, bitte auf soziale Kontakte außerhalb der Familie möglichst zu verzichten. Dortmund und Leipzig haben heute trainiert und Werder Bremens Manager Frank Baumann hat seinen Spielern zumindest übers Wochenende freigegeben. Nach jetzigem Stand geht es dann am Montag mit dem Training weiter.
Um dann in den nächsten Wochen natürlich die Spannung Stück für Stück wieder aufzubauen und letztendlich ja eine kleine Vorbereitung dann wieder auch zu haben.
Ja, Vorbereitung auf was? Es ist eben schwierig, die Spannung hochzuhalten und auf etwas hinzuarbeiten, was möglicherweise gar nicht kommt. Und manche Clubs sind ja auch direkt schon vom Coronavirus betroffen, haben daran erkrankte Spieler in ihren Reihen. Da ist dann die ganze Mannschaft für zwei Wochen in 14-tägiger Quarantäne. Nach den Zweitligisten Hannover und Nürnberg betrifft es ganz aktuell auch Holstein Kiel.
Am Montag soll es das Treffen der 36 Erst- und Zweitligisten in Frankfurt geben. Was wird da passieren und herauskommen?
Ja, da wird es sicher auch um die Frage gehen, was ist eigentlich, wenn wir die Saison abbrechen? Wie wird die dann gewertet? Es ist natürlich einfacher zu sagen, wir haben dann halt mal keinen deutschen Meister, als zu beantworten, wer absteigt oder aufsteigt. Darüber ist zu reden, aber das Ziel ist, die Saison zu beenden. Und ganz entscheidend wird auch sein, was die UEFA sagt. Die hat für Dienstag eine Videokonferenz mit allen 55 Mitgliedsverbänden angesetzt. Und die zentrale Frage ist eigentlich, was passiert mit der Europameisterschaft, die ja eigentlich im Juni und Juli stattfinden soll. Die nationalen Ligen werden, wenn überhaupt, wohl nur eine Chance haben, ihre Spielzeiten noch zu Ende zu bringen, wenn die EM ausfällt oder verschoben wird.
In 4,5 Monaten sollen ja die Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Sollen die Spiele überhaupt stattfinden?
Ja, das IOC sagt ja. Thomas Bach, der Präsident, sagt aber auch, wir orientieren uns an der Beurteilung der Weltgesundheitsorganisation. Aber es sind ganz viele Probleme damit verbunden. Unter anderem auch, dass einfach viele Athleten noch gar nicht qualifiziert sind und auch diese Qualifikationswettkämpfe jetzt nicht stattfinden können. Also meine Prognose ist, sowohl die Europameisterschaft im Fußball als auch die Olympischen Spiele werden nicht stattfinden können dieses Jahr.
Der Sport im Echo des Tages mit Moritz Kasserlet. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info.